Jeremy von der Art.
Wie ihr alle sind wir vom offenen Nika-Treffen heute hier, um Heather Heyer zu gedenken. Die Antifaschistin wurde am 12. August 2017, heute vor 3 Jahren, von einem Faschisten in Charlottesville in den USA ermordet. Sie wurde 32 Jahre alt. Leider war Heather Heyer nicht die letzte Tote, die die progressive Bewegung in den USA zu verzeichnen hatte. Weiterhin werden GenossInnen durch rassistische, faschistische und staatliche Gewalt verletzt. Einige wurden ermordet. Wenn wir, wie heute, den Ermordeten gedenken, wollen wir nicht nur trauern. Wir sind um jede und jeden wütend. Wir sind es ihnen schuldig, aus ihrem Tod zu lernen. Wir haben dafür zu sorgen, dass wir nicht noch mehr Tote zu beklagen haben. Wir haben dafür zu sorgen, dass das Morden aufhört. Wir müssen aus dem Anschlag auf die Gegenproteste in Charlottesville, bei dem Heyer ermordet wurde, lernen. Die Unite the Right Demonstration, die am 12. August 2017 in Charlottesville stattfand, war der Versuch, einen neuen Faschismus auf der Straße zu etablieren. Die sogenannte Alt-Right, die alternative Rechte, hatte die Jahre zuvor Aufschwung erhalten. Schon der US-Wahlkampf um die Präsidentschaft war von der Beteiligung und Einflussnahme diverser Alt-Right-Gruppen geprägt. Mit der Wahl Trumps hatte und hat die amerikanische Rechte einen Verbündeten im Weißen Haus, dessen Rhetorik und Politik auch auf die außerparlamentarische Rechte nur wie eine Ermutigung wirken kann. Ein Jahr nach der Wahl Trumps war die Alt-Right so stark wie nie. Charlottesville war der Versuch, die verschiedenen Strömungen zusammenzubringen, gemeinsam Stärke zu demonstrieren. Der Versuch misslang aufgrund engagierter Gegenproteste. Die Alt-Right hat sich seitdem aufgespalten. Das heißt aber nicht, dass die Akteure der Alt-Right verschwunden sind. Die Verbindungen reichten auch nach Deutschland. US-amerikanische AktivistInnen besuchten Neurechte aus der identitären Bewegung. Die deutsche und österreichische IB übernahmen Politikformen und Memes aus der US-amerikanischen Szene und andersherum. Das Publikum für die faschistische Gewaltfantasie und Tat wurde international und ist es geblieben. Die Ausführung der Gewaltfantasien übernimmt nicht mehr nur der Mob, sondern auch Einzelne. Der Mann, der Heyer ermordete, handelte allein. Der bekennende Neonazi saß zwar allein im Auto, sah sich jedoch als Teil einer Gemeinschaft von Neurechten. Einer Gemeinschaft, die ihn auf seine Tat vorbereitete, die ideologische Basis lieferte. In den Foren der Alt-Right, in ihren Umgangsformen, wurde die Gewalt immer wieder normalisiert. Aus gewaltvollen In-Jokes wurde schließlich die Tat. Diese Form der Mobilisation hat sich seitdem immer weiter verbreitet. Das Muster des Anschlags in Charlottesville, ein Täter aus faschistischem Umfeld, der aber letztlich allein handelt, findet sich auch in Deutschland. Ob das Attentat in München 2016 oder die Anschläge in Halle 2019 oder Hanau 2020. Die Muster und Täter ähneln sich, abseits ihrer geteilten menschenfeindlichen Ideologie. Entschuldigt den Wind. Der Mord an Heather Heyer rückt für uns immer wieder Fragen in den Fokus, die wir uns schon viel zu lange stellen müssen. Fragen in Bezug auf den Umgang mit faschistischer und rassistischer Gewalt. Wenn sich die Rechte, wie schon in der Vergangenheit, wieder mehr des Mittels terroristischer Gewalt bedient, greifen erprobte Konzepte der letzten Jahre nicht mehr. Die antifaschistische Abwehr solcher Attacken gestaltet sich schwierig. So gefährlich die Formierung des rechten Mobs, wie in Hoyerswerda oder Heidenau auch ist, ihr kann mit eigener Mobilisierung und Gegenwehr begegnet werden. Bei Attentatsszenarien verbleibt zunächst nur die Recherche. Dass wir uns auf den Staat dabei nur sehr begrenzt verlassen können, haben wir immer wieder schmerzlich bewiesen bekommen. Aber die Täter kamen nicht aus dem Nichts, bezogen sie sich doch auf Netzwerke der radikalen und verschwörungsideologischen Rechten. Und für die zunehmende Radikalisierung dieser Netzwerke sind eben auch Massenveranstaltungen und die Erfahrungen der Masse nötig. Diese gilt es deshalb immer und jederzeit zu stören. Außerdem ist und bleibt es notwendig, die Akteure der extremen Rechten aus der Deckung zu holen und in die Öffentlichkeit zu zerren. Daher bleibt antifaschistische Recherche auch in Zukunft unerlässlich. Genauso unerlässlich ist es allerdings auch, die Ergebnisse der Recherchegruppen zu nutzen. Dabei ist es egal, ob diese Nazis Uniform, Thor Steiner oder Nadelstreifen tragen. Denn auch dieses Zusammenspiel ist Teil ihrer tödlichen Gefahr. Darum sollten wir Veranstaltungen wie heute dazu nutzen, nicht nur einzelnen Opfern faschistischer Gewalt zu gedenken, sondern uns unserer Aufgabe als Antifaschistinnen immer wieder bewusst zu werden. Unsere Strategien und unser Handeln müssen darauf ausgerichtet sein, keine weiteren Opfer beklagen zu müssen. Zum Abschluss bleibt der Appell, lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir dem rechten Terror zukünftig entgegentreten können. Heather Heyer, rest in power.
Vielen Dank für deinen Beitrag. Hier wurde nochmal klar, wie organisiert rechte Gewalt stattfindet und wie wichtig es ist, genau das aufzudecken. Denn wir können diese Taten nur stoppen, wenn wir wissen, von wem sie ausgehen. Nazis müssen geoutet werden. Hevahaya, das war Mord!
Widerstand an jedem Ort! Hevahaya, das war Mord! Widerstand an jedem Ort! Hevahaya, das war Mord! Widerstand an jedem Ort!
Jetzt würde ich für Hevahaya noch mal gerne eine Schweigeminute einlegen. Zwei RednerInnen von Free Mumia Berlin. Free Mumia, Free Them All, macht wichtige antifaschistische Arbeit zu den Themen Polizeigewalt und politische Gefangenschaft.
Hello. Again, as the speaker before me just said, unfortunately I'm not able to give the speech in English. But whoever wants to have an English summary afterwards, just approach me and I'll try my best to translate it, yeah? Okay, so I'll continue in German now. Wir haben letztes Jahr an dieser Stelle einen ähnlichen Beitrag gehalten, aber leider gibt es gar nicht so viel Neues zu sagen. Wir wollen reden über die sogenannte weiße Vorherrschaft, die Ideologie, die in der US-Rechten eine Triebfeder ist für all das, was sie tun. Und diese White Supremacy, die muss endlich angegriffen und zerschlagen werden, und das auf sehr vielen unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen. Ein Gedenken an ermordete Freundinnen und Genossinnen, wie die Antifaschistin Heather Heyer, beinhaltet die Forderung nach Veränderung der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse. Die sogenannte White Supremacy, also die vermeintliche weiße Vorherrschaft in den USA, hat sehr viele Facetten. Nicht nur die der sichtbar organisierten Faschistinnen und Faschisten, über die der Vorredner ja bereits ausführlich informiert hat. White Supremacy, also die angestrebte weiße Vorherrschaft, ist ein politisches Konzept, welches älter ist als die europäischen Formen des Narzissmus und Faschismus. Natürlich gibt es ideologische Überschneidungen, aber die Bedingungen der Entstehung waren andere. In den USA galt es für die europäischen Siedlerinnen und Siedler in der Gründungsphase, einen halben Kontinenten zu erobern, Ureinwohnerinnen der First Nations zu vertreiben und zu ermorden, sowie die ökonomischen Profite durch Sklaverei abzusichern. Die frühe Kolonialzeit in den nordamerikanischen und karibischen Regionen ist schon immer auch eine Geschichte von Widerstand, bewaffneter Gegenwehr und versuchten und manchmal auch erfolgreichen Revolutionen gewesen. Oft waren es Indigene, AfrikanerInnen und europäische Marginalisierte zusammen, die der brutalen Kolonialordnung zumindest zeitweise erfolgreich die Stirn bieten konnten. Bekannte Beispiele aus der Geschichte sind unter anderem die Piraterie der Karibik, die beinahe erfolgreichen Aufstand von New York im 18. Jahrhundert, die sogenannten Seminolenkriege im frühen 19. Jahrhundert, der Aufstand von Harper's Ferry kurz vor dem US-amerikanischen Bürgerkrieg. Die im Bürgerkrieg von der Nordseite geforderte Abschaffung der Sklaverei war dabei eher die Durchsetzung kapitalistischer Produktionsweisen als ein Akt menschlichen Fortschritts. Das macht die prekäre Lage der afroamerikanischen Bevölkerung seitdem bis heute deutlich. Die afroamerikanische Community hat jedoch nie aufgegeben und stetig weiter um Befreiung und um Teilhabe gekämpft. Die Bürgerrechtsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg um Martin Luther King und viel stärker vermutlich noch die Black Panther Party nach dessen Ermordung haben den Narrativ vom vermeintlichen Land der Freien für immer in Frage gestellt. Und gleichzeitig haben sie Perspektiven einer gleichberechtigten und befreiten Gesellschaft aufgezeigt, die anschließend, also seit den späten 1960ern, frühen 1970ern, auch für viele andere Gruppen, Bevölkerungsgruppen in den USA aktiv geworden sind. Aktuell beschäftigt sich Black Lives Matter mit den identischen Problemen, gegen die bereits die Black Panther Party ab 1967 kämpfte. Polizeigewalt, systematische Ausgrenzung afroamerikanischer Menschen aus Bildung, Arbeit oder Mitentscheidung sowie die faktische Rechtlosigkeit armer Bürgerinnen und Bürger in den USA. Die staatliche Repression in Form von Racial Profiling, tödlicher Polizeigewalt, Gefängnisindustrie und Todesstrafe werden dabei von einer Ideologie getragen, die als White Supremacy, also als vermeintliche weiße Vorherrschaft, bezeichnet wird. Das ist nichts anderes als ein Angebot an armere Angehörige der weißen Bevölkerung, sich unter rassistischen Vorzeichen gegen vermeintliche Konkurrenz der People of Color zu wehren oder zusammenzuschließen. Egal, ob diese People of Color ursprünglich aus Lateinamerika oder den innerstädtischen Ghettos der USA stammen. Ärmere Weiße treten nach unten und verzichten gleichzeitig damit, ihre Interessen gegen die ihnen selbst angetane Ausbeutung und Gewalt durch Konzerne und Staat zu verteidigen. In diesem Handeln liegt der verbindende Charakter aller derzeitigen nationalistischen Strömungen, ob in den USA und auch hier in Europa. Seit der in Wellen verlaufenden Wirtschaftskrise von 2008 haben viele Angehörige der weißen Mittelklasse in den USA ihre Arbeit und Existenz verloren. Angst und Unverständnis kapitalistischer Abläufe haben dort die gleichen rechten Mobilisierungen hervorgebracht wie jetzt derzeit hier in Europa. Auf der rassistischen Welle konnte der Unternehmer Donald Trump ins Weiße Haus reiten. Sein Mitarbeiterinnenkreis brachte viele Rassistinnen und Rassisten und neue Rechte in extrem machtvolle politische Positionen. Solange Konzerne und politische Strukturen Angst vor einem großen und unzufriedenen Teil der Bevölkerung haben, wird die White Supremacy weiter als Spaltungsinstrument eingesetzt werden. Die faktische Straflosigkeit mordender PolizistInnen ist dabei das deutliche Signal an alle in den USA, dass es auch 2020 Menschen mit mehr oder mit weniger Rechten in diesem Land gibt. Die Sklaverei besteht bis heute fort, nicht nur in der Gefängnisindustrie, sondern in allen gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Institutionen, die People of Color in ihrer Mehrheit die Teilhabe verwehren. Dieser Zustand lässt sich durch die Betroffenen selbst verändern. Aber wir alle können sie dabei unterstützen, indem wir ihre Kämpfe aufgreifen, Öffentlichkeit darüber herstellen und sie auch von hier, so gut es geht, unterstützen. Free them all!
No Trump, no KKK, no fascist USA!